Die Telefonseelsorge, die in England dem Samariterdienst angehört, ist eine sehr bekannte Organisation. Ich kenne die Telefonseelsorge und ihre Arbeit, die darin besteht, verzweifelten und oft suizidgefährdeten Anrufern zu helfen, recht gut. Tausenden von Menschen konnte schon auf diese Weise geholfen werden. Und viele potenzielle Selbstmörder konnten durch die Telefonseelsorge von ihrem Vorhaben abgehalten werden. Was ich aber bis vor kurzem nicht wusste, wie hat die Telefonseelsorge angefangen? Mich faszinierte, was ich über Chad Vara, den Gründer der Telefonseelsorge, las. Ich wusste bis dahin nicht, dass er ein anglikanischer Pfarrer war. Er war Vikar eines Pfarrbezirks ganz in der Nähe von Clapham Junction in London. Chad Vara hatte also die Idee der Telefonseelsorge. Aber er hatte das Gefühl, nicht die richtige Person für diese Arbeit zu sein, da er in einer außergewöhnlich aktiven Gemeinde eingebunden war. Also sagte er zu Gott: Herr, die Idee ist großartig, aber ich bin nicht die richtige Person dafür. Ich glaube, ein Pfarrer einer Gemeinde in der Innenstadt wäre dafür passender. Die Kirchen in der Innenstadt feiern meistens keinen Sonntagsgottesdienst, und so dachte Chad Vara, ein solcher Pfarrer hätte weniger zu tun und könnte sich besser dieser Aufgabe widmen. Wenig später erhielt er die Einladung, Pfarrer einer solchen Kirche zu werden. Es handelte sich um St. Stephen's Walbrook in der Innenstadt von London. Als die Leiter dieser Gemeinde ihn fragten, was er zu tun vorhabe, falls er diesen Posten erhielt, antwortete er: Nun, ich werde eine Telefonseelsorge aufbauen. Zu seiner Überraschung sagten sie: Das ist eine großartige Idee. Und sie stellten ihn ein. Auf dem Weg zur Kirche dachte er darüber nach, welche Nummer für die Hotline der Telefonseelsorge in Frage kommen könnte. Er wollte eine Nummer, die das Gefühl der Dringlichkeit vermittelte und zugleich leicht zu behalten war. Damals bestanden die ersten drei Zeichen einer Leitung aus Buchstaben, und weil die Gegend Mansion House hieß, beschloss er, dass die ersten drei Buchstaben Man, M-A-N, lauten sollten. Dann wollte er eine Ziffer, die ähnlich wie 999, also wie die Nummer der Feuerwehr in England, aussah, und kam also auf die Idee, dass Man 9000 die perfekte Nummer wäre. Er kam in die Kirche und fand das Telefon unter einem Haufen alter Holzbretter. Er erzählt: Ich nahm das Telefon vorsichtig hoch, weil es über und über mit Staub bedeckt war, und rief bei der Telefonvermittlung an. Er dachte sich, dass es schwer sein würde, eine solche Nummer zu bekommen, und schreibt: Ich fragte, ob die aktuelle Nummer durch Man 9000 ersetzt werden könnte, und erhielt die Antwort, das sei sehr unwahrscheinlich, denn niemand, der eine so gute Nummer habe, würde sich davon trennen wollen, nicht für Geld und nicht für Liebe. Er erklärte, er habe zwar kein Geld, aber eine Menge Liebe. Und man sollte ihm doch bitte sagen, wer derzeit diese Nummer habe. Die Vermittlung fragte, von welcher Nummer aus rufen Sie denn an? Er sagte, er könne sie nicht lesen, weil die Wählscheibe völlig verstaubt sei. Man empfahl ihm, sie sauber zu wischen, was er tat. Dann las er Man 9000. Alles in Ordnung, sagte er, ich hab sie bereits. Dann wandte er sich an Gott. Gut, Herr, ich hab verstanden. Du hast schon auf mich gewartet, als dieses Telefon installiert wurde, aber jetzt hör auf, denn es wird langsam unheimlich. Wir alle brauchen Führung. Wir müssen ständig Entscheidungen treffen. Entscheidungen in Verbindung mit unserem Beruf, im Blick auf Beziehungen, den Ehepartner, Ferien und unseren Wohnort. Auch das Geld, die Spenden und die täglichen Probleme am Arbeitsplatz, zu Hause und in der Nachbarschaft fordern Entscheidungen von uns. Die wunderbare Botschaft des christlichen Glaubens lautet: Wir sind nicht auf uns allein gestellt. Wir müssen unser Leben nicht allein meistern. Unsere Beziehung zu Gott hängt unmittelbar mit Gottes Führung für uns zusammen. Gott hat versprochen, dass er uns leiten wird. Lassen Sie uns Johannes Kapitel 10, Vers 27 lesen. Jesus sagt: Meine Schafe, das sind die Gläubigen, die ihm nachfolgen. In diesem Bild ist er der Hirte und wir sind die Schafe. Meine Schafe hören auf meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Wenn wir also in einer Beziehung zu ihm leben, wenn wir ihn kennen, dann werden wir darauf hören, was er uns zu sagen hat. Und er wird uns führen, uns leiten. Er hat einen wundervollen, ja, den besten Plan für ihr und mein Leben. Im Alten Testament gibt es einen Vers, in dem Gott sagt, denn ich kenne meine Pläne, die ich für euch habe, Pläne des Heils und nicht des Unheils. Denn ich will euch eine Zukunft und Hoffnung geben. Und Paulus sagt in Römer 12, dass Gottes Wille für unser Leben gut, wohlgefällig und vollkommen ist. Um herauszufinden, welche Absicht er mit unserem Leben hat, müssen wir ihn aufsuchen, ihn danach fragen, eine Beziehung zu ihm pflegen und auf ihn hören. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Wen leitet Gott? Das Neue Testament sagt uns, dass Gott die leitet, die bereit sind, seinen Willen zu tun. Maria, die Mutter Jesu, hatte eine solche Einstellung. Sie sagte, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie er will. Wenn wir diese Einstellung haben, dann wird Gott zu uns sprechen, er wird uns leiten. Ich denke an einen meiner Freunde namens Nikki. An der Universität waren wir 5 mit diesem Namen und wir waren sehr eng befreundet. Die meisten Leute waren durch diese vielen Nickys ziemlich verwirrt. Nun, einer davon hatte eine Freundin namens Lulu. Nikki war kurz zuvor gläubig geworden, während Lulu dem Glauben sehr ablehnend gegenüberstand. Nikki sprach mit Gott darüber, und er spürte, dass er diese Beziehung nicht fortsetzen konnte, wenn sie so unterschiedliche spirituelle Richtungen verfolgten. Doch er liebte sie sehr. Also sprach er folgendes Gebet. Herr, wenn diese Beziehung in Ordnung ist, und wenn du sie für uns willst, dann bitte ich dich, dass Lulu Christ wird. Er setzte ein Zeitlimit. Ich würde keinesfalls sagen, dass man das immer so machen sollte, aber Nikki tat es. Er sagte, bis zum letzten Tag des Frühlingssemesters. Der letzte Tag des Semesters kam und nichts war passiert. An jenem Abend gingen sie zu einer Party und Nikki dachte, nun, vielleicht ist es gut, unsere Beziehung so zu beenden. Also ging er zu dieser Party und gegen 11 Uhr abends sagte seine Freundin dann, lass uns ein bisschen mit dem Auto herumfahren. Und sie fuhren los und Lulu gab ihm ganz spontane Anweisungen, wo er hinfahren sollte, ohne ein bestimmtes Ziel im Auge zu haben. An der 3. Kreuzung links, dann wieder rechts und 3 Kilometer geradeaus. So kamen sie schließlich auf dem amerikanischen Soldatenfriedhof an, auf dem sich tausende kleiner Kreuze befinden. Und in der Mitte steht ein einzelnes riesiges Kreuz. Als Lulu sah, wohin ihre zufälligen Anweisungen die beiden geführt hatten, war sie tief bewegt. Sie war richtig geschockt und brach in Tränen aus. Sie erzählte Nikki, was in ihrem Kopf vor sich ging. Und dann führte er sie auf diesem Friedhof zu Christus, kurz vor Mitternacht, am letzten Tag des Frühlingssemesters. Die beiden sind nun seit mehr als 20 Jahren glücklich verheiratet. Sie erinnern sich oft daran, wie Gott sie damals geführt hat. Ich denke, entscheidend war Nikkis innere Einstellung. Ich will tun, was du, Herr, von mir willst. Wie führt uns Gott? Es gibt im Wesentlichen 5 Aspekte, die wir der Einfachheit halber als die 5 Gs bezeichnen wollen. Für manche Entscheidungen ist vielleicht nur einer dieser Aspekte relevant und bei sehr wichtigen Entscheidungen können alle 5 Aspekte von Bedeutung sein. Erstens, Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber. Gottes allgemeiner Wille ist in diesem Buch offenbart. Wir haben uns vor ein paar Wochen mit dem Vers beschäftigt, in dem es heißt, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist und dass Gott durch die Schrift spricht. Wir können Gottes Willen durch sein Wort erkennen. Er hat sich darin zu einer Reihe von Themen geäußert: Ehe, Arbeit, Geld, Kinder, Umgang mit älteren Verwandten. Es gibt also bestimmte Dinge, die wir wissen. Und wir brauchen Gott nicht zu bitten, uns in diesen Dingen zu leiten. So wissen wir zum Beispiel, dass die Ehe nach Gottes Willen ein ganzes Leben lang dauern soll. Wenn Sie also ein verheirateter Mann sind und heute Abend eine wunderschöne Frau auf der anderen Seite des Raumes sehen und sich fragen, ob Gott wohl will, dass ich meine Frau verlasse und mich dieser Frau zuwende, dann heißt die Antwort eindeutig nein. Denn Gott sagt uns in seinem Wort, du sollst nicht Ehe brechen. Vielleicht fragen Sie sich, ob Sie Ihre Steuern bezahlen sollen oder ob Gott Sie eher so führt, dass Sie Geld sparen und weniger Steuern bezahlen. Auch hier kennen wir die Antwort aus seinem Wort. Natürlich müssen wir unsere Steuern bezahlen. Ich hörte einmal von einem Brief, den ein Mann ans Finanzamt schrieb, der kurz zuvor Christ geworden war. Er schrieb Folgendes: Sehr geehrter Herr, ich bin vor kurzem Christ geworden. Ich kann nachts nicht mehr richtig schlafen, also schicke ich Ihnen hiermit einen Scheck über die 100 Pfund, die ich Ihnen schulde. PS, sollte ich weiterhin schlecht schlafen, werde ich Ihnen den Rest schicken. Wir wissen, dass wir unsere Steuern bezahlen sollen. Wir wissen, dass wir die Wahrheit sagen sollen. Ich traf einmal einen Mann, der über 90 Jahre alt war und dessen Geschichte mich sehr beeindruckt hat. Er hatte den Spitznamen Gibbo. Wahrscheinlich hieß er Mr. Gibson. Nun, Gibbo erzählte mir eine frühere Begebenheit, die sein ganzes Leben umgekrempelt hat. Er arbeitete als junger Mann als Büroangestellter für Gordon Selfridge, den Eigentümer des Londoner Kaufhauses Selfridges. Und eines Tages, zu Beginn seiner Tätigkeit, erhielt er einen Anruf für Gordon Selfridge, der sich gerade mit ihm in einem Raum befand. Gordon Selfridge drehte sich zu ihm um und wies ihn an: Sagen Sie, dass ich nicht da bin. Gibbo übergab ihm den Hörer mit den Worten: Sagen Sie ihm selbst, dass Sie nicht hier sind. Sein Chef war natürlich richtig wütend. Nach dem Telefonat wandte er sich ärgerlich an Gibbo. Der sagte ihm: Wenn ich für Sie lügen kann, dann kann ich Sie auch anlügen. Und das werde ich nie tun. Von diesem Augenblick an hatte er das volle Vertrauen seines Arbeitgebers. Wenn ein schwieriges Problem auftrat, wandte man sich an Gibbo, weil jeder wusste, dass man ihm vertrauen konnte. Wir brauchen auch nicht zu fragen, sollen wir geben? Die Antwort lautet ja, und wir sollen zudem großzügige Geber sein. Auf die Frage, sollen wir vergeben, lautet die Antwort ja, wir sollen vergeben. Diese Fragen sind in Gottes Wort geregelt. Er hat uns in der Bibel seinen allgemeingültigen Willen offenbart. Aber wir finden in diesem Buch nicht Gottes Willen für unsere spezifische Situation. Vielleicht haben einige von Ihnen schon die Erfahrung gemacht, dass Sie beim Lesen der Bibel an einer bestimmten Stelle denken, dieser Vers passt heute genau zu meiner Situation. Ich möchte Sie dazu ermutigen, die Bibel regelmäßig zu lesen. Dann werden Sie sicher, so wie ich, die Erfahrung machen, dass man oft auf Textstellen stößt, bei denen man denkt, das passt heute genau auf mich. Es ist eine gute Sache, die Bibel regelmäßig zu lesen. Die Bibel ist aber kein magisches Buch. Man kann nicht sagen, Herr, zeige mir deinen Willen, und dann schlagen wir den nächstbesten Vers auf und nehmen ihn als Reden Gottes. Das kann auch ganz schön ins Auge gehen. Jemand schlug einmal Matthäus 27, Vers 5 auf. Dort steht: Judas ging weg und erhängte sich. Naja, dachte er, ich versuche es noch einmal mit einem anderen Vers, und schlug Lukas 10, 37 auf. Dann geh und handle genauso. So schlug er schnell noch einen Vers auf, diesmal Johannes 13, Vers 27. Was du tun willst, das tue bald. Das ist also nicht die beste Methode, Gottes Willen zu erfahren. Wenn Sie jedoch regelmäßig in der Bibel lesen, werden Sie sicher die Erfahrung machen, dass Gott zu Ihnen spricht. Wenn ich heute meine früheren Aufzeichnungen anschaue, aus der Zeit, in der ich eine der wichtigsten Entscheidungen meines Lebens fällte, als ich im Gebet eine Antwort auf die Frage suchte, ob ich meinen Anwaltsjob aufgeben und mich zum Pfarrer der anglikanischen Kirche ausbilden lassen sollte. In dieser Zeit begann ich zu spüren, dass Gott zu mir spricht. Ich habe damals festgehalten, wie oft Gott zu mir durch bestimmte biblische Verse gesprochen hatte. Es waren insgesamt 11 verschiedene Stellen, durch die er zu mir sprach. Durch manche davon sogar mehrfach. Ein Vers in Römer 10 hat mich besonders berührt. Wie sollen sie an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Und wie sollen sie hören, wenn niemand verkündigt? Und ich spürte, dass Gott zu mir sprach und sagte, genau das sollst du für mich tun. Als wir ein gemeinsames Wochenende in Durham verbrachten, um für diese Entscheidung zu beten, haben Nikki und Silla Lee, meine engsten Freunde, diesen Vers laut vorgelesen. Dieser Vers kam ihnen in den Sinn. Als wir am Sonntagabend zurückkamen und den Gottesdienst besuchten, predigte John Irvin über genau den gleichen Vers. Wir saßen auf der Empore und ich hatte sogar den Eindruck, dass er zu mir hinsah. Ich weiß es nicht wirklich, aber ich hatte das Gefühl, er würde mich ansehen. Er sagte, vielleicht ist heute Abend jemand hier, den Gott dazu beruft, sich als Pfarrer in der anglikanischen Kirche ordinieren zu lassen. Und ich spürte, ja sogar ich spürte, dass Gott zu mir sprach. Der erste Aspekt lautet also Gehorsam gegenüber Gottes Wort. Zweitens, geleitet durch den Heiligen Geist. In Apostelgeschichte Kapitel 20, Vers 22 sagt Paulus, der Apostel Paulus, jetzt gehorche ich dem Heiligen Geist und gehe nach Jerusalem, und es ist ungewiss, was dort mit mir geschehen wird. Wir wissen nicht genau, wie der Heilige Geist zu ihm sprach. Aber offensichtlich redete Gott auf die eine oder andere Weise durch seinen Geist zu Paulus. Wie konnte Paulus wissen, dass es Gottes Stimme war? Nun, Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Wenn wir unsere Beziehung zu Jesus Christus weiterentwickeln, werden wir immer deutlicher seine Stimme erkennen. Es ist wie mit einem Freund. Wenn das Telefon klingelt, erkennt man einen Freund an der Stimme, während Leute, die wir nicht so gut kennen, erst ihren Namen nennen müssen, damit wir wissen, mit wem wir da sprechen. Mir passiert es häufig, dass Leute bei mir anrufen und nur ihren Vornamen nennen. Und ich versuche dann anhand von Fragen herauszufinden, wer der Anrufer ist, weil ich ihn nicht an der Stimme erkennen kann. Einer meiner besten Freunde sagt, wenn er mich anruft, sofort als erstes, Hi Niklas. Und ich weiß sofort, um wen es sich handelt. Schon bei der ersten Silbe erkenne ich seine Stimme. Je besser sie Jesus Christus kennenlernen, desto besser werden sie seine Stimme erkennen. Gott spricht oft zu uns, während wir beten. Das Gebet ist keine einseitige Angelegenheit. Viele Leute glauben, dass Gebet bedeutet, zu Gott zu sprechen. Dabei ist es viel mehr. Es ist eine wechselseitige Beziehung. Es geht darum, nicht einfach zu Gott zu gehen und unsere Probleme und Fragen vor ihm auszubreiten, sondern während des Gebets aufmerksam zu sein für das, was er uns möglicherweise sagen will. Stellen Sie sich vor, ich würde zum Arzt gehen und ihm sagen, Guten Morgen, Herr Doktor. Bei mir scheint einiges nicht in Ordnung zu sein. Ich habe einen Pilz unter meinem Zehennagel, habe mein Bein gebrochen, dann habe ich diese Beule am Arm. Mit meinen Haaren stimmt auch etwas nicht. Und mit dem linken Auge sehe ich fast nichts mehr. Und ich habe alle Anzeichen einer beginnenden Grippe. Und dann würde ich dem Arzt sagen, vielen Dank, Herr Doktor, auf Wiedersehen, bis später. Ich denke, der Arzt würde erwidern, wollten Sie nicht noch meine Diagnose und meinen Rat hören? Ich glaube, in unserer Beziehung zu Gott ist es manchmal wie in diesem Beispiel. Wir erzählen ihm von unseren Problemen, aber wir hören nicht zu, was er uns zu sagen hat. Das ist einer der Gründe, warum ich ein Gebetstagebuch führe. Denn wenn mir während des Betens Gedanken kommen, sonst kommen mir ja nie welche, kann ich die dann direkt aufschreiben. Manchmal spricht Gott zu uns, indem er ein starkes Verlangen in uns weckt, etwas Bestimmtes zu tun. Ich glaube, viele Menschen, die zu Christus kommen, haben Angst. Hilfe, was wird er bloß von mir verlangen? Und wir befürchten, dass er das verlangt, wovor uns am meisten graut in unserem Leben. Zum Beispiel Missionar zu werden oder was auch immer. Meine größte Angst war, dass Gott verlangen würde, ich sollte anglikanischer Pfarrer werden. Ich dachte, das ist der schlimmste Job, den ich mir überhaupt vorstellen kann. Es muss schrecklich langweilig sein. Aber Paulus sagt in Philipper Kapitel 2, Vers 13, denn Gott ist es, der in euch das Wollen und das Vollbringen bewirkt, noch über euren guten Willen hinaus. Gott verändert also unseren Willen. Und als bei mir der Zeitpunkt für die Entscheidung zur Ordination gekommen war, da konnte ich es kaum noch abwarten. Ich wollte mehr als alles andere in der Welt Pfarrer werden. Gott hatte meine Wünsche verändert. Ich habe von einem Mann namens Dr. Paul Brandt gelesen, der ein Leprakrankenhaus in der Stadt Madras in Indien besuchte. Er erzählt, Dr. Cochrane führte mich durch das Gelände des Krankenhauses und nickte dabei den Patienten zu, die uns auf ihren verbundenen Gliedmaßen entgegenhumpelten oder uns mit ihren schrecklich entstellten Gesichtern folgten. Hände winkten mir zu, streckten sich mir grüßend entgegen. Es waren verzerrte, knotige, mit Geschwüren übersäte Stümpfe. Einige waren steif wie Klauen aus Metall, bei einigen fehlten Finger, bei anderen ganze Hände. Schließlich konnte ich mich nicht länger zurückhalten und fragte, wie kam es dazu? Was tun Sie mit ihnen? Er antwortete, er wisse es auch nicht. Er sei Hautspezialist und könne nur diese Form der Lepra behandeln. Dann wandte er sich zu mir und meinte, Sie sind der Knochenspezialist. Und dann erzählte er mir, dass sich noch kein Chirurg mit den Entstellungen der 15 Millionen Leprakranken auf der Welt beschäftigt hätte. Als die beiden dann an einem jungen Mann vorbeikamen, streckte Paul Brandt ihm die Hand hin und sagte, drücke sie mit aller Kraft, die du hast. Und dann berichtet er, zu meinem Erstaunen spürte ich statt der schwachen Berührung, die ich erwartete, einen scharfen Schmerz in meiner Hand. Sein Griff war wie ein Schraubstock, seine Finger gruben sich wie Klauen in meiner Hand. Keine Spur von Lähmung. Ich schrie auf, er solle mich loslassen. Ich sah ihn zornig an. Aber sein freundliches Lächeln war entwaffnend. Er wusste nicht, dass er mir wehtat. Das war der Schlüssel. In dieser schwer entstellten Hand gab es kräftige Muskeln. Diese Szene war wie eine Erleuchtung. Als ob das gesamte Universum sich um mich drehte. Ich wusste, hier war ich an meinem Platz. Dieses Ereignis im Jahre 1947 veränderte mein Leben. Ich hatte den Ruf des Geistes Gottes vernommen. Dafür schlug mein Herz. Ich wusste, mein Leben würde von nun an eine neue Richtung nehmen. Und ich habe seitdem nie daran gezweifelt. Dr. Paul Brandt führte dann einige bahnbrechende Forschungen durch und wurde ein weltweit bekannter Leprachirurg, der mehrere Orden und internationale Auszeichnungen bekam. Gott hatte in ihm den Willen geweckt, diese Arbeit zu tun. Manchmal führt er uns auch auf eine ungewöhnliche Weise, durch Prophetien, Visionen, Bilder, Engelserscheinungen, eine hörbare Stimme oder durch Träume. Und in solchen Fällen können wir uns natürlich auch irren. Ich habe mich oft geirrt, indem ich glaubte, Gott habe mir auf diese Weise etwas klargemacht. Und später habe ich erkannt, dass ich mich geirrt hatte. Wie können wir wissen, dass Gott zu uns spricht? Es gibt mehrere Aspekte, dies zu prüfen. Erstens, steht das, was ich zu erkennen glaube, mit Gottes Wort im Einklang? Zweitens, fördert es die Liebe? Gott ist Liebe. Wenn die Gedanken, die mich beschäftigen, nicht von Liebe geprägt sind, dann kommen sie nicht von Gott. Ein weiterer Prüfaspekt wird von Paulus im 1. Korintherbrief angesprochen. Ist der Gedanke aufbauend, ermutigend, tröstend? Und auch folgende Frage ist entscheidend. Spüren wir Gottes Frieden? Paulus sagt, der Friede von Christus regiere in euren Herzen. Wenn wir also eine Entscheidung treffen und uns damit unwohl fühlen, ist das möglicherweise ein Hinweis dafür, dass die Entscheidung nicht richtig war. Wenn wir dagegen mit einer Entscheidung völlig ruhig sind, dann regiert der Friede Christi in unserem Herzen. Das war der zweite Punkt. Geleitet durch den Heiligen Geist, der in uns lebt und uns führt. Drittens, gesunder Menschenverstand. Wir sind nicht dazu berufen, unseren gesunden Menschenverstand aufzugeben, wenn wir Christen werden. Paulus fordert uns im zweiten Brief an Timotheus, Kapitel 2, Vers 7, zum Nachdenken auf. Er sagt gewissermaßen, denk nach. Wir sollen über das Gesagte nachdenken. Wir sollen unseren Verstand gebrauchen. Und dass Gott dann zu uns sprechen und uns Verständnis geben wird. Gott wird also zu dir sprechen, wenn du nachdenkst, wenn du deinen gesunden Menschenverstand gebrauchst. John Stott schrieb, Gottes Verheißung, uns zu führen, ist nicht dazu da, um uns das Nachdenken zu ersparen. John Wesley erzählte einmal, Gott würde ihn üblicherweise so führen, dass er ihm vernünftige Gründe für bestimmte Handlungen präsentierte. Ich denke, dass das für etwa 95% der kleinen täglichen Entscheidungen gilt, die wir treffen. Gott gibt uns durch unsere Gedanken Gründe zu handeln. Soweit zu den alltäglichen Entscheidungen. Aber auch in den großen Entscheidungen des Lebens ist es wichtig, den gesunden Menschenverstand zu gebrauchen. Ich habe vorhin erwähnt, dass zum Beispiel die Ehe eine Norm ist, die wir in der Bibel finden. Aber die Bibel wird uns nicht sagen, wen wir heiraten sollen. Es hat wenig Zweck zu beten, Herr, bitte zeige mir, wen ich heiraten soll, und dann in der Bibel zu blättern. Oh, vielleicht Zacharias? Oder nein, Ezechiel. Ich hörte von einem waschechten Cockney-Londoner aus dem East End, der in einer echten Zwickmühle steckte. Er war eigentlich kein Kirchgänger. Sein Problem war, dass er zwei sehr schöne Frauen gleichzeitig liebte. Er konnte sich einfach nicht entscheiden, welche der beiden seine Frau werden sollte. Manchmal glaubte er, es sei Sharon, eine schöne Blondine, und manchmal glaubte er, es sei Maria, die Brünette und genauso schön war. Eines Tages beschloss er, obwohl er wirklich kein Kirchgänger war, in eine Kirche im East End zu gehen. Er kniete nieder und betete. Gütiger Gott, wen soll ich haben? Und dann blickte er zum Kirchenfenster, auf dem in goldenen Buchstaben stand Ave Maria. Das ist wohl nicht der geeignetste Weg, um seinen Ehepartner zu wählen. Es wäre wirklich besser, seinen gesunden Menschenverstand zu gebrauchen. Das würde in diesem Fall bedeuten, bestimmte Fragen zu stellen. Zuallererst, passen wir geistlich zusammen? Paulus sagt, beugt euch nicht mit dem Ungläubigen unter das gleiche Joch. Mit anderen Worten, wenn ihr geistlich in völlig verschiedene Richtungen geht, wird das Spannungen in eurer Ehe hervorrufen. Wir sollten den Glauben unseres Partners respektieren und wir sollten ihn in jeder Hinsicht respektieren. Die zweite Frage lautet, passen unsere Persönlichkeiten zusammen? Sind wir gute Freunde? Kommen wir gut miteinander zurecht? Und drittens, passen wir körperlich zusammen? Ich spreche hier nicht von biologischer Unverträglichkeit, die so selten vorkommt, dass wir sie hier vernachlässigen können. Es geht vielmehr um die körperliche Anziehungskraft. Stimmt sozusagen die Chemie zwischen beiden. Gott erwartet nicht von uns, jemanden zu heiraten, den wir nicht attraktiv finden. Das mag für den einen oder anderen eine Erleichterung sein. Das bedeutet gesunder Menschenverstand. Nun zum Thema Beruf und Karriere. Manche Leute sagen, soll ich meinen Job aufgeben? Die allgemeine Antwort lautet nein. Paulus sagt, jeder soll den Platz im Leben beibehalten, den Gott ihm gegeben hat. Man soll dort bleiben, wo man war, als man von Gott berufen wurde. Die allgemeine Antwort heißt also, bleiben Sie, wo Sie sind. Es sei denn, Gott beruft Sie zu etwas anderem. Er wird Sie nicht dazu berufen, etwas aufzugeben, ohne einen neuen Ruf für etwas anderes zu geben. Und dieser Ruf wird mit Ihrem Temperament, Ihrer Persönlichkeit, Ihrer Erziehung und Ihren Fähigkeiten übereinstimmen. Die Frage lautet, was kann ich gut? Was mache ich gern? Welche Talente habe ich? Gott hat uns nicht mit Talenten beschenkt, um sie zu vergeuden. John Stott sagte dazu, unsere Gaben sollen erkannt, gepflegt und ausgeübt werden, damit wir nicht frustriert sind, sondern Erfüllung finden. Das ist gesunder Menschenverstand. Als viertes G, das Gegenüber der Geschwister. Mit Geschwistern sind alle Christen gemeint, die mit uns Jesus Christus nachfolgen. Lesen wir Sprichwörter, Kapitel 12, Vers 15. Der Tor hält sein eigenes Urteil für richtig, der Weise aber hört auf Rat. In den Sprüchen wird das oft betont, etwa in Kapitel 15, Vers 22. Wo es an Beratung fehlt, da scheitern die Pläne. Wo viele Ratgeber sind, gibt es Erfolg. Und Kapitel 20, Vers 18, Pläne kommen durch Beratung zustande. Vielleicht fühlen wir uns damit nicht ganz wohl, weil wir es für ein Zeichen von Schwäche halten, andere um Rat zu fragen. Aber es ist keinesfalls Schwäche, sondern vielmehr ein wunderbarer Segen der christlichen Gemeinschaft. Wir stehen nicht allein da. Wir sind nicht allein, weil wir eine Beziehung zu Gott haben, aber auch, weil wir eine Beziehung zu unseren Brüdern und Schwestern im Glauben haben. Wir können einander helfen. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir unsere Verantwortung auf jemand anderen abschieben können. Wir sind selbst in letzter Instanz für alle unsere Entscheidungen verantwortlich. Aber es ist eine gute Sache, christliche Freunde, möglicherweise christliche Leiter oder Eltern zu fragen, wie denkst du darüber? Das ist der Rat der Geschwister. Fünftens, die Gewichtung der Gegebenheiten. Gott ist allmächtig und souverän. Er ist fähig, uns durch die Umstände unseres Lebens zu führen. Im Buch der Sprüche lesen wir in Kapitel 16, Vers 9, des Menschen Herz plant seinen Weg, doch der Herr lenkt seinen Schritt. Und dann gibt es einen wundervollen Vers in Psalm 37, den ich außerordentlich hilfreich finde. Psalm 37, Vers 5. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertrau ihm. Er wird es fügen. Wenn Sie vor einer schwierigen Entscheidung stehen, die eine Beziehung, Ihre Karriere, Ihre Arbeit betrifft, etwas in dieser Art, und Sie unsicher sind, dann denken Sie an die Aufforderung dieses Verses. Befiehl dem Herrn deinen Weg. Sagen Sie, Herr, ich vertraue dir, und vertrauen Sie ihm wirklich. Dann gilt Ihnen die Verheißung, er wird es fügen. Das kann bedeuten, dass Gott bestimmte Türen verschließt. Manchmal beendet Gott bestimmte Dinge oder schließt Türen ganz fest ab, damit wir nicht in eine falsche Richtung gehen können. Ich habe Ihnen letzte Woche erzählt, dass ich genau das selbst erfahren habe. Ich dachte, etwas sei richtig, aber Gott hat die Tür verschlossen. Und manchmal öffnet Gott Türen. Paulus sagte einmal, eine große und wirkungsvolle Tür wurde uns aufgetan. Ich habe einmal folgende Geschichte gelesen. Ein gewisser Michel Bordeaux studierte bei Dr. Tschernow in Oxford Russisch. Dr. Tschernow schickte seinem Schüler eines Tages einen Brief, den er selbst bekommen hatte. Er dachte, dass Michel Bordeaux sich dafür interessieren könnte. Der Brief beschrieb die Verfolgung der Christen in Russland. Gläubige wurden zusammengeschlagen. Manche wurden unmenschlichen medizinischen Untersuchungen ausgesetzt. Wieder andere wurden in LKWs gezerrt und hunderte von Meilen entfernt in die Verbannung geschickt. Der Brief war sehr einfach und nüchtern geschrieben. Doch als Michel Bordeaux ihn las, spürte er die Stimme der verfolgten Kirche. Der Brief war von Warawa und Pronina unterschrieben. Im April 1964 reiste Michel Bordeaux mit einigen Kollegen nach Moskau. Am ersten Abend traf er mit einigen alten Freunden zusammen, die ihm berichteten, was sich so alles zugetragen hatte. Er erfuhr unter anderem, dass die alte St. Peter und Paul Kirche zerstört worden war. Sie schlugen ihm vor, selbst hinzugehen und sich das anzuschauen. Er nahm ein Taxi und kam in der Dämmerung an dem Platz an, wo einst diese wunderschöne Kirche gestanden hatte. Es war nur noch ein Zaun zu sehen, der Haufen von Bruchsteinen verbarg. Michel kletterte an den Zaun hoch, um darüber zu schauen, und entdeckte zwei Frauen. Er versuchte, um den Zaun herumzulaufen, um die Frauen anzusprechen, doch sie liefen vor ihm davon. Er rannte hinterher und holte sie ein, und sie fragten ihn, wer sind Sie? Er antwortete, ich bin aus England, ich bin gekommen, um herauszufinden, was in Russland los ist. Die Frauen nahmen ihn mit zu sich nach Hause. Dort war eine weitere Frau, die ihn fragte, warum sind Sie gekommen? Er sagte, ich habe diesen Brief aus der Ukraine über Paris von Dr. Tschernow bekommen. Die Frau fragte, und von wem war der Brief? Darauf er, von Warawa und Pronina. Es blieb lange still. Michel dachte schon, er hätte etwas Falsches gesagt. Dann fing die Frau hemmungslos zu schluchzen an und zeigte auf die beiden anderen Frauen. Das sind Warawa und Pronina. In Russland leben über 140 Millionen Menschen. Die Ukraine, wo der Brief geschrieben worden war, ist über 2000 Kilometer von Moskau entfernt. Michel Bordeaux kam mit dem Flugzeug aus England an. Wäre auch nur einer von ihnen eine Stunde früher oder später an der zerstörten Kirche gewesen, so wären sie sich nie begegnet. Das war eines der Ereignisse, durch die Gott Michel Bordeaux dazu berief, sein Lebenswerk zu beginnen, nämlich das Keston College aufzubauen. Es ist ein Forschungsinstitut, das Gläubigen in den früheren Ostblock Staaten hilft. Seine Arbeit fand weltweite Anerkennung. Gott kann also die Umstände gebrauchen, deshalb müssen wir sie beachten. Wir dürfen ihnen allerdings auch nicht zu viel Bedeutung zumessen, denn manchmal führt uns Gott trotz bestimmter Umstände. Diese 5 Gs wurden zu allen Zeiten von der christlichen Gemeinde als Wege der Führung Gottes anerkannt. Der erste ist die Bibel. Der zweite, der Heilige Geist. Der dritte, unser Verstand. Der vierte, der Rat von Gläubigen. Und der fünfte, die Souveränität Gottes, der alle Umstände nach seinem Willen fügen kann. Bei dieser gesamten Thematik ist es sehr wichtig, sich Zeit zu lassen. Der Hebräerbrief sagt uns, dass Abraham durch sein geduldiges Warten die Erfüllung der Verheißung erlangte. Manchmal kann es eine Weile dauern, bevor wir Gottes Willen erkennen. Und manchmal kann sein Wille für uns schwer sein. Auch für Jesus war Gottes Wille nicht einfach. Außerdem machen wir alle Fehler, doch Gott vergibt. Das ist die wunderbare Botschaft. Gott kann sogar aus unseren Fehlern etwas Gutes machen. Manche Menschen sagen, ich habe das Gefühl, mein ganzes Leben verpfuscht zu haben. Ich kann mich an einen Alpha-Kurs-Teilnehmer erinnern, der mir sagte, ich wünschte, ich hätte diesen Kurs vor 5 Jahren besucht, denn dann hätte ich das Chaos vermieden, das ich die letzten 5 Jahre über in meinem Leben angerichtet habe. Auch darauf gibt es eine wunderbare Antwort. Gott sagt im Buch Joel, ich will euch die Jahre erstatten, die Heuschrecken gefressen haben. Gott ist souverän, er hat die Dinge in der Hand. Lassen Sie uns Römer Kapitel 8, Vers 28 lesen, eine der schönsten Stellen der Bibel. Wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles, also alles, was wir tun, sogar jeden Fehler, den wir machen, alles zum Guten führt. Bei denen, die nach seinem ewigen Plan berufen sind. Darum geht es bei Gottes Führung. Gott stellt sich an unsere Seite, wenn wir ihn in unser Leben einladen, und er arbeitet mit uns zusammen. Er setzt sich nicht über uns hinweg, sondern er arbeitet Seite an Seite mit uns, um das Beste aus unserem Leben zu machen. Ich habe mal von einem gewissen Lord Redstock gehört, der um die Mitte des 19. Jahrhunderts in einem Hotel in Norwegen übernachtete. Er hörte dort einen schrecklichen Krach, Es war ein kleines Mädchen, das auf dem Klavier in der Halle spielte. Es war ein fürchterliches Geklimper. Er dachte, oh, wie entsetzlich. Und dann beobachtete er, wie ein Mann kam und sich hinter das Mädchen ans Klavier setzte. Das Mädchen machte mit seinem Geklimper weiter, aber der Mann spielte dazu eine Melodie. Und plötzlich wurde das Ganze zu einer wunderschönen Musik. Dann stellte sich heraus, dass der Mann Alexander Baradin war, der Vater des Mädchens und Komponist der Oper Fürst Igor. So handelt auch Gott mit uns, wenn wir ihn bitten, Herr, lass es uns ab jetzt gemeinsam tun. Dann stellt er sich an unsere Seite, nimmt unser Geklimper und verwandelt es in etwas Wunderschönes. Lassen Sie uns beten. Vater, wir danken dir für deine Liebe zu uns, für deine Absicht, uns zu segnen und uns dabei zu helfen, aus unserem Leben das Beste zu machen. Herr, wir bitten dich heute darum, dass jeder hier die Freude erlebt, dich an seiner Seite zu erfahren. Und zu wissen, dass alle Dinge zum Guten mitwirken. Für die, die dich lieben und die nach deinem Vorsatz berufen sind. In Jesu Namen. Amen.
Amen. Diese Sendung zeichnet nicht den Alpha-Kurs in seiner Gesamtheit nach. Das Schauen der gesamten Kursteile im Fernsehen ist nicht vergleichbar mit dem Besuch eines Alpha-Kurses bei Ihnen vor Ort. Alpha-Kurse werden heute in Tausenden von Gemeinden in Deutschland und weltweit angeboten. Details über Kurse in Ihrer Nähe finden Sie unter www.alphakurs.de.